ein Lamm, Rosmarinlampen durch Hineschiffchen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ne? Das hab ich ja noch nicht. Das hab ich aber nie gesehen. Ja.
Kichererbs,
der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Für wie viele Leute kochen wir heute?
Heute sind es bloß 3.500.
Und Frank Fischer.
Und ich bin auch dabei.
Keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen zu Kichererbsen, dem kulinarisch witzigen Podcast. Und mir gegenüber sitzt per Skype zugeschaltet, wie in jedem Monat, der Küchen-Multi-Instrumentalist, der Freejazz-Küchengott der deutschen Podcaster, Ingo Oschmann.
Das ist aber mal eine schöne Ansage, du. Dankeschön. Und mir gegenüber sitzt der Chet Baker der Pfanne, der Miles Davis der improvisierten Küche. Und noch nie kam ich mir unvorbereiteter vor, wie jetzt gerade mein wundervoller Kollege und Freund Frank Fischer.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die nette Ansage. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, dass wir uns so angesagt haben. Denn heute ist das Thema Küchenjazz. Wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Nach unserer Soulfood-Sendung hatten wir uns spontan entschieden, eine Küchenjazz-Sendung zu machen. Das heißt, 2 Monate sehr musikalisch. Und genau, wir haben uns auch ein
bisschen... Wir haben ja auch eine Spotify-Liste. Da sind 3 Leute, die das mithören, wo wir jedes Jahr, jede Sendung noch einen neuen Song draufpacken.
2 sogar.
2 sogar, ja, ein du, ein ich. Oder sogar manchmal sogar noch mehr.
Oder 3.
Also
oder
wer Spotify hat, sucht nach Kichererbsen, die Musik zum Podcast. Und das macht richtig Spaß, das ist eine schöne Küchenmusik.
Genau, und wenn wir 5 Abonnenten haben, machen wir eine Riesenparty. Das kann aber noch dauern.
Eine Küchenparty.
Ja, genau. Unser Podcast hat sich ein bisschen verspätet, das müssen wir vielleicht sagen.
Das war meine Schuld.
Ja, es hat mich schon gefreut, dass ich Anfragen bekomme über Instagram, dass mich Menschen gefragt haben, wo bleibt denn eure neue Folge? Das gibt einem dann immer das Gefühl, dass man gehört wird.
Doch, und gehört
dass
man, wird,
dass,
ja.
Dass Menschen nach einem fragen, das ist dann doch auch schön, gerade in diesen Zeiten.
Ja, also, vor allen Dingen, dass nicht nur für uns dieser Podcast ein wichtiger Teil im Leben ist und auch Ansporn, jeden Morgen aufzustehen, sondern dass das auch bei anderen Menschen so ist.
Momentan sogar der einzige Ansporn, morgens aufzustehen. Na, so schlimm ist es noch nicht, aber geht schon in die Richtung. Ja, genau, um es nochmal aufzugreifen, genau. Ja, Ingo hatte ein technisches Problem gehabt, seine Tonspur bei der Aufnahme war plötzlich nicht mehr da. Die war futsch, wie es mal so sein kann. Das wird ja alles auf solchen Karten aufgenommen und die Technik hat da einen Streich gespielt und deswegen konnten wir die aufgenommene Folge leider nicht senden und deswegen jetzt auf ein neues, etwas später, aber
wir sind da, für euch, genau. Für uns und für die Welt.
Ganz genau. So ist das.
Und heute Küchenjazz, da geht es um Improvisation, um Grundlagen, wie kann ich am besten improvisieren, was gibt es da so für Dinge, die man so bedenken muss.
Wir wollten noch mal kurz über die Gerichte sprechen, die wir nachgekocht oder nicht nachgekocht haben. Ingo hat nicht so viel, tauschen uns ja auch zwischen den Podcasts aus, das heißt, wir hören uns nicht nur einmal im Monat, sondern wir telefonieren und unterhalten uns auch öfter mal so. Und schicken uns vor allen Dingen auch immer mal Bilder von Sachen, die wir gekocht haben. Und
vor 2 Tagen haben wir erst hin und her geschrieben und Frank hat mir eine Brioche geschickt und ich bin total abgegangen. Ich war aber auch leicht angetrunken und bin dann im Tippen eingeschlafen.
Das stimmt. Ingo hat mir am nächsten Tag dann geschrieben, sorry, dass ich nicht mehr geantwortet habe. Und irgendwann hat er nicht mehr geantwortet und ich dachte so, hä? Was habe ich denn da jetzt geschrieben, dass er nicht mehr antwortet? Und dann ist er dann eingeschlafen. Also so interessant sind meine Nachrichten.
Das ist ja eher ein Brot, aber es sah so toll aus.
Ja,
und das, hat auch und gut das ging immer so hin und her. Und ich bin richtig abgegangen und da habe ich so viel Energie verschossen, bin ich eingeschlafen.
Mein Großkampftag sozusagen. Ich habe da irgendwie den ganzen Tag gekocht. Kennst du das so, wenn man sich denkt, so, ach, eigentlich habe ich ja noch eigentlich habe ich noch ein Stündchen Zeit, dann rühre ich mal noch einen Hefeteig an. Ich habe zwei Hefeteige parallel angerührt. Einen Pizza-Hefeteig, einen Brioche-Hefeteig und parallel habe ich noch Kartoffeln gerieben für Kartoffelpuffer mittags und habe dann noch diesen Brioche irgendwie gemacht und ja, genau, es war das erste Mal, ich habe das vorher noch nie gemacht und
Das ist was Feines.
Lecker, 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 auf jeden Fall, doch. Und ich habe deine Kartoffelsuppe nachgekocht, aber wir haben uns und? Ja auch schon drüber unterhalten, dass du momentan ja auch mehr auf der Bühne machst als ich, weil, also das ist nicht schwer, ich mache ja nichts auf der Bühne, weil wegen Pandemie und sowas. Ich mache ja keine Online-Shows und du bist ja jetzt groß im Online-Show-Geschäft drin. Ich bin
voll im Online-Business, ja genau.
Das kann man schon so sagen. Ja. Die erste Show durfte ich ja mir angucken. Auch sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Das hatten wir aber schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast. Ich glaube auch,
ja.
Und die gibt es ja auch nach wie vor regelmäßig, ne? Oder einigermaßen.
Genau, also bis Mitte April mache ich das noch. Am 11.04. ist das große Finale mit Thomas Wohlfahrt zusammen, wer da Spaß hat, jetzt sich die Show nochmal anzuschauen. Und am 11. gibt es eine Sondersendung. Da gibt es auch ein kleines Fresspaket. Der Thomas Wohlfahrt war ja Sänger bei Star Search. Wir kennen uns seit 18 Jahren, sind da gut befreundet. Und er hat einen kleinen Laden, klein und fein, und hat ein Gourmet-Paket zusammengestellt.
Ach, der ist das?
Der ist
mit
das.
Diesem Geschäft? Für,
ja,
ah.
Für Erwachsene und ein Paket für Kinder. Da ist eine Karte, also ein Zugang drin, da ist eine CD von ihm drin und Köstlichkeiten, die man dann gemeinsam genießen kann. Und er singt, ich zauber und fressen tun wir alle gemeinsam.
Schön.
Super. Ja, das wird toll.
Sehr gut.
Und genau, und deswegen komme ich gerade nicht so wirklich zum Kochen, was mich sehr ärgert. Aber am Sonntag ist spielfrei. Und da sind die Buchteln, die Ofennudel, ganz, 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 ganz oben auf der Prioritätenliste, solange es noch so leicht kalt ist draußen.
Genau, solange es noch leicht kalt ist. Ich habe deine Kartoffelsuppe nachgekocht. Ich habe dir dann auch gleich das Bild geschickt. Du wusstest natürlich sofort, was gemeint ist. Ich habe Wurzelgemüse und alle Zutaten und noch die Steinpilze hingelegt. Und dann habe ich die Kartoffelsuppe gekocht, nachgekocht und die natürlich genauso geschmeckt hat, wie ich mir es dachte, nämlich sehr gut. Aber das war mir ja schon damals.
Ich war die ganze Zeit aufgeregt. Du hast mir das geschickt und ich konnte dann auch nicht mehr nachdenken. Ich war dann die ganze Zeit, hoffentlich ist das total bescheuert, aber irgendwie.
Ja, aber.
Das nicht aus meinem Kopf.
Aber ich habe dir das damals ja schon gesagt. Also wenn du, das gibt ja so Gerichte, da hörst du die Zutaten und weißt genau, das kann nur gut schmecken und das ist eben sowas, so ein Gericht. Da weiß man eben, dass es muss schmecken, eindeutig.
Genau. Ja, und das ist halt wirklich eine schöne Alternative zum Speck, der da eigentlich reingehört. Da gehört ja eigentlich Rauchspeck rein und du hast aber durch die Steinpilze hast du halt auch dieses Umami.
Genau.
Auch eine gewisse Tiefe. Also ich mag sie mittlerweile lieber als die klassische.
Ja, also ich mag nach wie vor natürlich die so ein bisschen Würstchen oder sowas oder ein bisschen Speck in der Suppe, finde ich schon persönlich auch ganz lecker, aber das ist auf jeden Fall eine super Alternative und durch diese Steinpilze auch nochmal eine ganz andere Geschmacksrichtung. Und man hat vor allen Dingen den Eindruck, man isst was Gesundes. Und man isst natürlich auch was Gesundes. Also wenn du die Zutaten schon siehst und die dann zubereitest und man isst es dann, weiß man, was drin ist. Und man weiß, man isst jetzt ganz viel Gemüse und man isst kein Fleisch, sondern man isst dann zusätzlich noch ein paar Pilze da. Und das ist einfach gutes Gefühl und schmeckt lecker.
Oder?
Super. Optimal.
Wer jetzt sagt, Mensch, das würde ich gerne nachkochen. Wir haben eine Facebook-Seite. Dort findet ihr alle Rezepte dieser Sendung, der vergangenen Sendung und auch der zukünftigen Sendungen. Da sind auch YouTube-Filme drin von den Musikstücken, Weinempfehlungen, Getränkerezepte, Cocktails. Alles, was es Wissenswertes zu dieser Sendung gibt, findet ihr kostenfrei auf Facebook.
Genau. Inklusive der missratenen Pizzateigversuche von Ingo.
Stimmt.
Mit Aktivkohle.
Mit Kohlen. Aktivkohle.
Sind Bilder des
Gemetzels. Ich habe jetzt noch einen ganzen Eimer davon und ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, kann man damit irgendwas sauber machen? Ich habe keine Ahnung.
Aktivkohle, kann man die nicht essen bei Durchfall oder sowas?
Ja,
oder
ich glaube, aber so viel kann ich gar nicht kacken. Auf jeden Fall sah so aus, wie es schmeckte.
Also es sah, aber letzten Endes ist ja was Gutes bei rausgekommen, nämlich ein klassisches Pizzarezept, das ich nach dieser Zeit jetzt auch sehr oft mache. Wie zum Beispiel neulich, als ich die...
Mein klassisches oder deins?
Ja, deins, mit der richtigen Hefe, mit dem kleinen...
Wie lustig. Und ich mache deinen ganz oft.
Siehst du mal.
Weil das ist ja ein klassischer Hefeteig eigentlich.
Ja, ja.
Und das Tolle ist ja, dass der so sowohl wie süß wie auch herzhaft.
Ja.
Und wie war das denn? Ist noch gar nicht so lange her, da waren wir sonntags raus, spazieren und kamen wieder und wir hatten alle so Kuchenhunger.
Ja.
Und habe ich den ganz schnell angerührt, ein paar Früchte oben drauf.
Dafür ist es halt auch gedacht, das ist ja halt nur ein Schnellteig. Aber
komplett aus der kalten Hose irgendwie und das war genial.
Das ist halt gerade für Pizza und solche Sachen, das ist ja ganz oft so, dass du dann abends mal eine Pizza essen willst und das nicht irgendwie einen Tag vorher schon vorbereitest oder irgendwie dir gewiss bist, dass du jetzt am nächsten Tag Pizza essen willst. Und dafür ist halt so ein Schnellteig super, weil du dann einfach ganz spontan innerhalb von 5 Minuten hast du den Teig angerührt und kannst einfach mal spontane Pizza machen. Und ich habe dieses Rezept ja, wie gesagt, schon seit 20 Jahren oder sowas. Und seit dieser Zeit esse ich keine Tiefkühlpizza mehr, weil das geht einfach so schnell. Du hast die Sachen alle da. Du musst dich null vorbereiten und du hast es super schnell zubereitet, viel schneller
als... Das ist ja im Grunde, ist es ja eine Halbimpro, ne? Das ist ja auch das Bild, was ich dir vom toskanischen Wirsing geschickt habe, das ist auch so ein Grundrezept, das war von Bio, ist aber auch 20, 25 Jahre alt, so wie der Hefeteig und du weißt, wenn ich was brauche, dann improvisiere ich das ist so eine Halbimpro, ja?
Genau.
Und dazu gehört natürlich auch eine gute Vorbereitung. Also, ne, was habe ich zu Hause, was brauche ich zu Hause? Und wenn du Lust hast, würde ich damit gleich einsteigen.
Das ist wieder, wie immer, eine sehr, sehr schöne Überleitung. Mittlerweile weiß ich so einzuschätzen, wann jetzt die Überleitung kommt zu Wissenswertes Teil 1. Jetzt habe ich mir schon gedacht, na, da bahnt sich doch was an. Also, jetzt, Wissenswertes...
Du hast so leicht gestutzt.
Wissenswertes Teil 1.
Um einigermaßen vernünftig kochen und auch aus dem Stegreif agieren zu können, bedarf es einiger Grundnahrungsmittel. Hier meine sehr individuelle Liste. Nähern wir uns vorsichtig dem Trockenlager. Ich finde es wichtig, verschiedene Mehlsorte und Mehlgrade im Haus zu haben. Für mich macht es einen Unterschied, ob ich einen Pizzateig oder Brotteig anlegen möchte. Grieß ist nicht nur gut für ein Dessert, sondern auch für die Fluffigkeit in Brot- und Kuchenteig. Speisestärke, Semmelbrösel, Backpulver und Hefe in kleinen Tütchen nehmen nicht viel Platz weg, erleichtern aber die Küchenschlacht. Wichtig ist, dass alle Produkte luftdicht verschlossen sind. Ein guter Basmati, ein ordentlicher Risotto und ein vernünftiger Milchreis ist wie eine gute Nudel Pflicht. Am besten in verschraubbaren Gläsern, da Plastik gerne seine Giftstoffe und Weichmacher an die Umgebung abgibt. Der selbstgemachte Vanillezucker thront neben dem Honig. Daneben das neutrale Öl zum Braten und ein fruchtiges Olivenöl zum Genießen. Essige in guter Qualität runden und pimpen ein Gericht extrem auf. In der Speisekammer sind bei uns Kartoffeln, Knoblauch und Zwiebeln als Dauergast zu finden. Gute Salz- und zitronensäurefreie Dosentomaten ergänzen unser Trockenlager perfekt. Bereichern wir nun diese Trockenprodukte mit ein paar frischen Zutaten wie Kräuter, Eierbutter oder Milch, lassen sich daraus schon tolle Gerichte zaubern. Das bringt uns zu den frischen Grundnahrungsmitteln. Im Kühlschrank tummeln sich neben den erwähnten Experten auch noch Marmelade, Senf und Tomatenmark. Wichtigster Grundkäse im Hause Oschmann, ein guter Parmesan. Schmeckt immer, passt immer, geht immer. Im Gemüsefach befinden sich die Knaller der Saison und auch Äpfel, Orangen und Zitronen sind dauerhaft in unser Obstfach eingezogen. Eine Gefriertruhe ist perfekt für die Lagerung von Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Aber Vorsicht, nicht jedes Obst bleibt in seiner Form genießbar. Pilze werden schleimig, die Erdbeere gewinnt zwar an Aroma, wird aber matschig. Für Soßen super, für die Kuchenauflage igitt. Gewürze werden komplett lichtgeschützt aufbewahrt. Frische Kräuter aus Garten oder Balkon sind teilweise aromatischer oder aber schmecken gänzlich anders als getrocknete. Ein gutes, ohne Streuhilfe versetztes Meersalz ist mittlerweile recht günstig zu haben. Es muss kein Designer-Fleur de Sel aus den Tiefen des Marianengrabens sein. Pfeffer immer aus der Mühle und mit Oregano, Thymian, Paprika und Zimt hat man schon einen guten Grundstock. Muskatnuss, Wacholderbeeren, Nelken und Piment werden Einzug erhalten, wenn sie im Rezept gebraucht werden. Eine Vanilleschote liegt bei uns immer irgendwo rum und erfreut sich süß wie herzhaft großer Beliebtheit. Diese Liste lädt natürlich zu Diskussionen ein, denn jeder, der gerne kocht, hat da andere Prioritäten. Der eine vermisst den Alkohol, der andere asiatische Dinge. Mir ging es um ein Grundgerüst, mit dem man gut improvisieren kann und das ist mit dieser Liste mehr als gut möglich.
Ja, da kann ich eigentlich fast 100% zustimmen, das sind auch die Sachen, die ich zu Hause habe. Hast du eigentlich mal meine Einkaufs-App dir angeguckt?
Ja.
Und?
Ich steig da nicht durch.
Was? total
ich
einfach.
Ich bin ja so ein Vollhonk, was sowas angeht.
Ist das super einfach.
Ich vermisse das auch, da mit so einem Einkaufszettel rumzugehen. Und ich verliere den auch immer im Supermarkt und muss den dann suchen. Und dann klemmt er da zwischen Marmeladen oder mal bei den Äpfeln. Und irgendwie würde mir das fehlen, oder? Das Handy fliegt dann da irgendwo im Supermarkt rum. Das wäre dann auch nicht gut.
Dann keine App. Aber ich finde es super. Also ich liebe diese App auf jeden Fall. Öle kann ich auch, also verschiedene Öle sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Und ich kann nur den Tipp mal geben, was ich neulich gerade wieder gemacht habe. Ich habe das schon öfter mal probiert. Verschiedene Salatsoßen, verschiedene Vinaigrettes, einfach alle nach dem gleichen Rezept, also eine ganz einfache Vinaigrette mit verschiedenen Ölen und die einfach mal gegeneinander probieren. Einfach mal eine machen mit einem Rapsöl, eine mit einem Olivenöl, eine mit einem, keine Ahnung, Sonnenblumenöl oder sowas.
Erdnussöl zum
oder
Beispiel.
Oder neutralen Sonnenblumen oder irgendwie sowas. Und dann mal gucken, wie extrem unterschiedlich das schmeckt und zwar nur durch das Öl. Und da merkst du mal richtig, wie geschmackvoll ein Öl ist und wie sich ein kompletter Salat durch dieses Öl extrem verändert. Was ich zum Beispiel,
also wenn du ein Walnussöl zum Beispiel nimmst, was ja einen unglaublich tollen Eigengeschmack hat, oder ein Erdnussöl. Ich mag Erdnüsse eigentlich gar nicht so gerne, aber so ein Öl zum Beispiel ist fantastisch. Ja. Und Vinaigrette wäre eigentlich auch mal ein schönes Thema, weil egal, welche Komponente du nimmst, du veränderst den Geschmack extrem. Ob es der Essig ist, ob es das Öl ist, ob es der Senf ist.
Ja, total.
Du kannst süßen Senf nehmen, Dijon-Senf.
Oder einen aromatisierten, einen Estragon-Senf oder sowas.
Einen aromatisierten Senf.
Komplett anderes.
Du kannst Früchte mit da reingeben, Pürees oder einen Sirup. Genau, ich habe so ein Chili, so eine Sweet Chili-Soße oder so eine ganz scharfe Chili-Soße. Fantastisch, mit Knoblauch, ohne Knoblauch. Sesamöl zum Beispiel ist auch toll. Ja, absolut, da bin ich bei dir. Aber auch gerade, ich sag mal, wenn du ein gutes Olivenöl hast, es gibt Olivenöle, die eignen sich toll zum Tunken. Ich habe zum Beispiel eins, das ist sehr grasig. Das würde ich im Salat gar nicht haben wollen oder woanders. Ich habe eins, das ist fruchtig, das nehme ich sehr oft für Spaghettis. Das heißt, du machst eine frische Knoblauchzehe, die brauchst du nur einmal so anditschen, mit in das Olivenöl rein. Eine getrocknete Chili, um eine Schärfe zu haben. Da werden dann die Spaghettis geschwenkt und dann einfach guten Parmesan. Das reicht. Das sind also eine gute Nudel ist ganz wichtig. Mehr brauchst nicht. Und das ist so ein Genuss. Da könnte ich weinen bei solchen Sachen.
Ja. Also ich glaube, dass du da noch mehr Ölsorten wahrscheinlich vorrätig hast als ich. Aber es sind einfach ein paar Öle, die ich gerade auch wirklich so im Alltag brauche. Also ich brauche ein Olivenöl, ein neutrales Öl, auch so zum Braten, irgendwie so ein Sonnenblumenöl oder sowas, ein Pflanzenöl. Dann Rapsöl verwende ich in der letzten Zeit ganz, ganz oft.
Rapsöl ist super.
Und ich habe lange Zeit gar kein Rapsöl mehr benutzt, bis ich mal vor 2 Jahren, glaube ich, eine Gala hatte. Da bin ich aufgetreten für so einen Saatguthersteller, die auch Rapsöle hergestellt haben. Und die haben das Weltmeister-Rapsöl hergestellt und haben mir da eine Flasche geschenkt. Und habe ich das zu Hause wieder ausprobiert und dachte so, stimmt, so gut schmeckt ja Rapsöl. Und seit dieser Zeit nutze ich Rapsöl auch ganz oft für Vinaigrette und solche Sachen. Also wirklich so pur Rapsöl ist wirklich was total Leckeres. Hat einen extrem nussigen Geschmack, wenn du das in der Vinaigrette hast. Das heißt, du kannst diese ganzen Nussöle auch damit nicht ersetzen, aber du hast diesen nussigen, herben Geschmack und kannst das wirklich für Rucola-Salat oder für Feldsalat, also für so richtig kräftige Salate, kannst du super Rapsöl nehmen. Ganz klasse.
Zum Beispiel diese ganzen Superfood-Knallerbsen, weißt du, die hier Chai-Samen und das ist, Rapsöl ist so gesund und hat, das ist wirklich auch ein Superfood. Das gibt es relativ geschmacksneutral, das kannst du super zum Braten dann nehmen.
Kannst du.
Es gibt dann diese Kaltpressungen, die dann doch recht nussig daherkommen, die du dann für einen Salat nehmen kannst, genauso wie Leinsamen. Ja, du brauchst keinen Chiasamen oder Chai-Samen oder ein Leinsamen ist von den Nährwerten absolut ebenbürtig und du hast auch eine bessere Ökobilanz, weil das wächst halt auch in Schleswig-Holstein, der Chiasamen nicht. Und das gleiche ist auch mit dem Rapsöl und dem Olivenöl. Ja, also das Olivenöl ist mit das meistgepanschte Lebensmittel. Ich glaube, dann kommt noch die Sojabohne, so die geben sich so ein bisschen die Klinke in die Hand. Das hast du aber beim Rapsöl nicht. Und auch vom Preis, also ein Rapsöl ist durchaus günstiger und du bekommst auch mehr. Also es ist eine wenn du da ein bisschen guckst, eine tolle Qualität für relativ günstigen Preis im Gegensatz zum
Oliven. Ja, wo du gerade von der Sojabohne gesprochen hast, also das, wie du schon sagst, das ist dann je nachdem, wie man gerne kocht, was man gerne kocht, was dann zu den Standard-Lebensmitteln gehört. Also bei mir stehen immer noch so asiatische Produkte im Kühlschrank oder im Vorratsschrank. Also bei mir ist immer eine Sojasauce, meistens eine normale Sojasauce, dann noch eine Sweet Chili Sauce habe ich eigentlich immer dabei. Dann habe ich immer dabei.
Gehst du nicht ohne aus dem Haus?
Die habe ich immer dabei. Immer dabei. Also auch
Schatz, wo ist meine Chili Sauce? Portemonnaie ist scheißegal.
Immer mal aber meine Chili Sauce. Sweet Chili Sauce. Natürlich. Statt Wasser, Sweet Chili Sauce ist einfach lecker und das Superfood aus Asien. Und Du hast doch neulich erzählt, dass du immer so ein kleines Gewürzpäckchen dabei hast, wenn du unterwegs bist, oder?
Das habe ich erzählt, als der bei unserer Sendung.
Also genau, da hast du es erzählt, genau. Fällt mir nur gerade ein, von wegen.
Das ist ein Schlüsselanhänger und das ist ein kleines so ein Gewürzrundell mit Pfeffer, Salz, Curry, Paprika und eins ist da
laut. Ja, wenn der Opa nicht kommt, immer so, nicht guckt, einfach mal ein bisschen rein. Oder wenn's ganz am Ende kannst du irgendwie dann einfach dir das Salz draufschütten und kannst dann einfach sagen so, das ist total, es war schon okay, aber es war halt schon halt ziemlich versalzen, ne? Dann kriegst du immer das Geld zurück. Naja, so macht man das. Ja, genau. Solche Sachen habe ich auch immer halt da. Wasabi habe ich auch immer da.
Also das sollte jetzt so eine Grundlage sein. Also ich habe natürlich viel mehr Mehlsorten. Ich habe immer auch ein Buchweizenmehl dabei. Eine Miso-Paste, finde ich, gehört absolut zu einer Grundlage. Ist auch nicht jedermanns Sache, aber wenn du eine richtig gute, die ist ja auch nicht billig, aber die hält sich ewig und gibt immer, also auch hier beim Wirsing, hau ich immer ein bisschen Miso-Paste rein, weil das immer diesen Umami-Geschmack hat, das statt Salz.
Das war auf jeden Fall ein sehr schönes, wissenswertes Teil 1. Ein sehr ausführliches, wissenswertes. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt auf das wissenswerte Teil 2 und Teil 3.
Es wird nicht kürzer.
Du hast es ja dieses Mal vorbereitet. Ja, sehr, sehr schön.
Es ist einfach auch mehr, weißt du, gerade wenn man improvisieren möchte, dann gehört einfach auch eine Grundlage dazu. Und erstmal, was habe ich zu Hause? Was sollte ich immer zu Hause haben? Gleich kommen noch so ein paar Fehler, die es so gibt, die man, ne, wie Biolek immer sagte, hinsalzen ist besser als wegsalzen. So, ja.
Eigentlich eine logische Sache, aber man muss es erstmal wissen.
Naja, wenn es versalzen ist, kannst du es halt nicht mehr aufheben.
Schwierig zumindest.
Das ist ganz schwierig.
Eine Kartoffel kann man reinreiben.
Verdünnen.
Ne? Das soll immer.
Ja, und du kannst es extrem verdünnen und so, aber das ist dann wirklich.
Pfuscherei, kommen wir zum Rezept des Monats. Rezept des Monats. Also ich wollte ja auf jeden Fall ein Rezept oder eine Idee mal aufgreifen, irgendwas, was man meistens immer zu Hause haben sollte oder was ich immer im Kühlschrank habe zumindest und was ich ganz oft nehme, wenn ich Resteverwertung betreibe. Und das war neulich gerade wieder so, deswegen greife ich das auf. Ich hatte Blumenkohl noch. Ich hatte Blumenkohl, einen riesigen Blumenkohl gekauft, nur die Hälfte benutzt und hatte jetzt noch einen halben Blumenkohl. Und dann habe ich aus dem Blumenkohl und Kartoffeln habe ich einen Blumenkohl-Kartoffelauflauf gemacht. Und zwar mit meiner Spezialsoße, die immer zum Einsatz kommt, wenn ich irgendwelche Reste habe. Und die einfach nur besteht aus Creme fraiche, verrührt mit der gleichen Menge von Milch, Salz, Pfeffer, Thymian, Oregano, Paprika, Prise Zucker, je nachdem, was du nimmst. Und das wird einfach mit den gekochten Kartoffeln, gekochten Blumenkohl, klein, zerkleinert natürlich, verrührt in eine Auflaufform, 15 Minuten in den Ofen. Ach genau, ganz wichtig noch, geriebener Käse.
Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, genau.
Ja, geriebener Käse noch in die Soße rein, der Rest oben drauf, also 100 Gramm für eine große Auflaufform, 100 Gramm in die Soße mit rein, 100 Gramm einfach oben drüber. Einfach
echt, so da so kommt eine, Käse noch in die Soße mit rein?
Eine Packung in die Soße
rein. Damit die andickt.
Damit die andickt und damit man schön selbst auch schön dick wird. Und dann einfach eine Viertelstunde in den Ofen rein, weil das ist ja im Prinzip schon fertig, muss ja nur noch warm werden und gratinieren. Und dann ist das fertig.
Klingt super. Vor allen
Dingen das Ganze kannst du auch mit Gemüse machen, wenn du noch Gemüse zu Hause hast. Ja,
eigentlich
hast.
Alles.
Sehr oft auch, eigentlich alles, ja.
Also ich...
Du kannst auch diese Soße variieren.
Curry, also ich könnte mir Curry gut vorstellen. Das ist ja im Grunde wie eine Vinaigrette, also eine Vinaigrette für Aufläufe. Das ist ja wie eine Royale.
Wie eine Royale,
genau. Oder?
Wie eine Royale, die ich, muss man vielleicht erklären. Royale ist eine
Eimischung.
Eimasse, ja. Genau, eine Mischung, die man, und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich eine Royale heute auch vorstelle. Ich wollte eigentlich, hatte überlegt, ob ich eine Quiche Lorraine mache oder den Auflauf und habe mich dann für den Auflauf entschieden.
Wobei die Quiche Lorraine würde ich mir ja wünschen, wenn jetzt die Sonne rauskommt, der Frühling kommt, wenn man so draußen sitzt, einen Wein trinkt und dazu eine Quiche Lorraine, du sitzt in den Weinbergen, guckst den spielenden Kindern zu und es...
Quiche Lorraine kann man eigentlich immer essen.
Genau, und diese Masse, die alles zusammenhält...
Das mache ich auch ganz oft
ja, Quiche Lorraine. Ja, fantastisch.
Ganz oft.
Und die Masse, die alles zusammenhält, und die nennt sich dann Royale und ich finde den Namen so schön. Also ich esse die Quiche Lorraine schon alleine nur wegen der Royale.
Um zu sagen, das habe ich heute wieder mit einer Royale gekocht.
Hat denn dein Rezept einen Namen? Dann können wir sie nicht warme Royale nennen?
Warme Royale oder Royal ohne Ei?
Ja, Royal ohne Ei.
Royal ohne Ei. Und diese und ganz oft und ganz auch gezielt, also nicht als Resteverwertung, sondern ganz gezielt mache ich einen Pasta-Auflauf. Einfach 500 Gramm Nudeln, also ich spreche jetzt wirklich von einer großen Auflaufform, also 500 Gramm Nudeln, am besten solche Spiralnudeln oder solche, also jetzt irgendwas Kompaktes, dann einfach Zwiebel, Knoblauch und alles Gemüse, was man da hat.
Super.
Am besten auch noch mit ein paar Tomaten, damit wird es ein bisschen flüssiger, also auch ruhig innen drin mit den Kernen rein und dann einfach diese Soße wieder mit dazu und alles vermischen und dann ab in den Ofen und Viertelstunde hast du einen super leckeren Nudelauflauf, der auch meistens für 2 bis 3 Tage reicht.
Das ist aber toll.
Also bei mir zumindest.
Ja. Ja, bei mir nicht.
Du würdest mir dann wahrscheinlich schreiben, und was gab es denn zur Hauptspeise?
Was gab es als Dessert? Aber ich finde das super. Ich liebe ja solche Rezepte, die man so on demand irgendwie so umfudeln kann, wie man es das gerade braucht. Ja. Und großartig. Also gerade Resteverwertung ist bei uns eigentlich immer gucken, was da ist und alles in den Ofen. Also Backofengemüse. Ja, also, mit dieser Soße finde ich, also ich habe da richtig Bock, das auszuprobieren. Das wirklich, es ist wirklich nur real. Die hebt das Gericht nochmal auf eine ganz andere Ebene und der Käse ja sowieso. Also alles, was mit Käse ist, ja geil. Es sei denn, es sind die Nachos mit Käsesoße im Kino. Es riecht nach Kotze. Aber ansonsten ist Käse immer geil.
Wobei mich da auch mal interessieren würde, wie viel Käse in dieser Käsesoße drin ist.
Ja. Käsehaltiges Getränk.
Nach Käse riechendes, zähflüssiges Getränk, in Anführungszeichen allerdings.
Ja, mega. Ich freue mich drauf. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Gerade auch, wenn man dann anfängt zu improvisieren, und darum geht's ja auch bei uns. Ne, was habe ich auch an Gewürzen? Was passt da gut zusammen? Da kommen wir auch später noch zu, wie man da vielleicht noch ein bisschen, wie man da was an der Hand hat, dass man da nicht ganz falsch liegt. Und ja, ich find's großartig.
Ganz schnell gemacht und man hat die Sachen meistens zu Hause.
Bei mir ist es so, ich habe lange überlegt, ich habe nach Rezepten gesucht, die durch Improvisationen entstanden sind. Das ist zum Beispiel, das Eis am Stiel war eine Spontanerfindung von Frank Epperson. Der hatte sich eine Limo gemacht, 1905, da war er glaube ich so 10 oder 11. Und er mischte Brausepulver mit einem Holzstiel. Also der hat das, ne, hat das so gemischt, einen Holzstiel umgerührt, so ins Wasser, und dann hat er das über Nacht aus Versehen auf der Veranda stehen lassen. Draußen war es kalt, am nächsten Morgen kam er raus und dann war das alles gefroren. Der Erwachsene schmeißt sowas dann entrüstet weg und der kleine Junge nimmt das natürlich raus und muss es erstmal in den Mund stecken. Können wir froh sein, dass es keine tote Taube war. Und 18 Jahre später hat er sich dann seine Entdeckung patentieren lassen. Irgendwie ist er da irgendwie wieder drauf gekommen. Da war er schon Brausehersteller. Und in Amerika gibt's die Eismarke Popcycle, und er ist der Erfinder der des Eis am Spiels und irgendwann hat er sich dann wohl auch noch das Vanilleeis am Stiel sichern lassen, aber da gab es dann irgendwie noch ein bisschen Querelen mit jemandem anders. Dann habe ich gedacht, vielleicht stelle ich einen Kartoffelchip vor, weil auch der ist im Grunde durch einen Frust entstanden. Einer der erfolgreichsten Männer der Vereinigten Staaten, der Eisenbahnunternehmer Cornelius Vanderbilt, war total unzufrieden mit den Bratkartoffeln, hat die immer wieder zurückgehen lassen. Und immer mit der Begründung, sie seien ihm nicht dünn geschnitten genug. Und wir wissen, ein Chefkoch ist tief in seiner Seele auch ein Künstler. Und der Chefkoch des Restaurants in Saratoga Lake, in Saratoga Springs in New York, George Speck, genannt Crumb, der war dann so sauer, dass er die Kartoffel hauchdünn geschnitten hat und hat die so lange gebraten, dass man sie nicht mehr mit der Gabel aufspießen konnte. Und das hat er dem Vanderbilt dann vor die Füße geschmissen, mehr oder weniger. Und der Typ war dann so begeistert, dass die neuen Bratkartoffeln dann unter dem Namen Saragora Chips als Fingerfood auf die Speisekarte wanderten, weltberühmt wurden. Und ich habe mal recherchiert, die gibt es heute noch zu kaufen.
Okay.
Also es gibt eine Firma, die so heißt. Dann habe ich gedacht, vielleicht einen schönen Chocolate Chip, weil auch das, und das ist auch eine super Geschichte, ist eine Impro. Also in den USA seit Jahrzehnten populär und dieses Rezept entstand auch durch Zufall. Also in den 30er Jahren betreibt Ruth Graves Wakefield ein Restaurant im US-Bundesstaat Massachusetts. Nicht lange für gebraucht. Massachusetts.
Massachusetts.
So, und sie war ganz berühmt für ihre hausgemachten Köstlichkeiten. So, und eines Tages geht ihr die Kochschokolade für ihre beliebten Schokokekse aus. Dann nimmt sie aber stattdessen halbsüße Schokolade im Glauben, die würde beim Backen genauso schmelzen. Mhm. Aber die Schokostückchen blieben fest und der Chocolate Chip Cookie war geboren. Wakefield veröffentlichte ein Kochbuch, das unter anderem eine Anleitung für diese ungewöhnlichen Kekse enthält und später verkauft sie das Rezept an Nestle.
Nestle, natürlich.
Unser Freund, der Herr Nestle. Aber der Preis Nestle, ist schön, eine Versorgung mit Chocolate-Chip-Cookies auf Lebenszeit.
Das war die Bezahlung für das
Rezept? Das war die Bezahlung, ja. Der Fehler ist halt Nestle, aber ansonsten...
Ich gebe von Ihrem eigenen Gericht, gebe ich Ihnen so viel, wie Sie wollen. Ja. Das klingt fair für mich, dankeschön.
Aber ich habe mich dann eigentlich für die bedeutendste, also für mich bedeutendste historische... belegte Improvisation entschieden. Die fand in Frankreich statt. Und in der Nähe von Paris befindet sich wohl auch heute noch ein Hotel, das Tartin Terminus. Und wenn ich sage Tartin oder Tartin, dann weißt du genau, in welche Richtung es geht. Die Schwester Caroline sorgte für den Service. Schwester Stephanie wirbelte in der Küche umher. Im Trubel eines großen Essens passierte es dann. Der vorbereitete Apfelkuchen fiel aus der Form. Ich habe mal vor Jahren die Geschichte gelesen, da fiel er auf den Boden. Also komplett. Und die hat den einfach so, mittlerweile muss ja immer alles irgendwie ganz neutral und gut sein. Also da fiel er wohl nur aus der Form.
Die Anwälte des Hotels haben dafür gesorgt, dass die Geschichte rausgeschmissen wird bei Wikipedia, glaube ich.
Ja, weil es vielleicht dann auch allen dann zu eklig ist, wenn du da irgendwas vom Boden aufsammelst. Stephanie überlegte nicht lange und improvisierte. Sie legte den fertigen Mürbeteig einfach verkehrt herum auf die in karamellisiertem Zucker und brutzelnder Butter backenden Apfelschicht. Da läuft mir das Wasser im Munde beim Reden zusammen. Lass das. Und so wurde die Tat verkehrt herum fertig gebacken und anschließend gestürzt. Der Rest ist kulinarische Geschichte. Diese Köstlichkeit wurde unter dem Namen Tarte Tatin weltberühmt. Und jetzt kommt's, der alte Backofen der Schwester Tatin thront übrigens noch heute im immer noch existierenden Hotel und Restaurant stolz hinter der Bar.
Ja.
Und du wirst lachen, aber ich plane, sobald es irgendwie wieder möglich ist zu reisen. Ich liebe ja Frankreich sowieso. Ich will da unbedingt hin. Ich will diesen blöden Backofen sehen und fotografieren. Und bei der Tarte Tatin ist es so, du hast, im Grunde ist es ein falsch herum gebackener Apfelkuchen.
Ja.
Die Äpfel, vorzugsweise Braeburn. Du brauchst auf jeden Fall einen Apfel, der eine Säure hat. Den Apfel, den sie damals genommen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr die Sorte. Die gibt's aber so heute nicht mehr. Deswegen sollte man gucken, dass man so ein leicht säurehaltigen Apfel hat und diese Spalten werden in Zucker und in Butter schön angebraten. Mhm. So, mehr ist es ja eigentlich.
Karamell.
Ein bisschen Zimt noch dabei.
Genau, Karamell.
Machst halt an Karamell, genau, mit richtig schön, ach, das ist.
Karamell, so. Butter und Zucker, das ist doch, das, da muss man nicht mal
viel. So, dann nimmst
das, das ist einfach, das ist so, das ist auch sowas, weißt du?
Das, ja, das, da geht das, nicht, da kannst du das nichts falsch machen.
Lecker schmecken, sowas. Karamell Absolut. Schmeckt immer lecker. Immer, zu jeder Zeit schmeckt
hast du, Karamell. Hast du schon mal gesalzenes ja, Karamell? Klar. Das ist ja
ich auch, liebe Karamell.
So tödlich.
Also das ich ist auch. Die meine Absolut. An Süßigkeiten ist also Karamell, der Geschmack von Karamell, das ist, da kriegst du mich immer.
Du, du kennst ja Werthers Echte mhm. und Werther ist ein Stadtteil von Bielefeld mhm. oder ja, so in der Nähe von Bielefeld und Storck, die das herstellen, diese Firma, die ist da, deswegen heißt das sind ja Karamellbonbons. Mhm. Ja, ja. Und ich durfte mal für die auftreten und der Chef, der war super nett, der hat mich dann durch die Produktion geführt. Oh. Und da habe ich einen heute heißt es ja Schaumkuss, direkt aus der Produktion gegessen. Das war der beste Schaumkuss meines Lebens. Aha. Die immer noch per Hand in die hier die Dickmanns, die werden per Hand ein in die Tüte,
Was?
Weil die so weich, ja, weil die so weich sind, dass es da keine Maschine für geben
Aha. kann.
Und ein Toffifee schmeckt total eklig, wenn es frisch aus der Maschine kommt. Das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle. Das muss, ich glaube, 6 Wochen reifen.
Echt?
Das ist geil. Ja.
Okay.
Und das ist ja auch Karamell. Also das muss ich irgendwie verbinden. Und bei der Tartatin gibt es 2 Varianten. Einmal mit Blätterteig. Das mag ich besonders gerne. Mhm. Ich meine, das Original wäre mit Mürbeteig. Mhm. Ihr bekommt von mir auch einen schönen Mürbeteig noch.
Also es ist ähnlich wie mit der Quiche Lorraine. Das ist ja, gibt es ja auch in 2 Varianten. Einmal mit einem Mürbeteig oder einmal mit einem Blätterteig.
Genau. Ja. Genau. Ich mag das mit dem Blätterteig total gerne. Mhm. Eine schöne angeschlagene Sahne. Also jetzt nicht eine durchgeschlagene Sahne, sondern schön angeschlagen. Mhm. Ist immer leichter, komischerweise. Wenn du eine Sahne richtig fest machst, wirkt sie so fest, also so schwer. Und wenn du sie anschlägst, hat die eine ganz tolle Leichtigkeit. Naja, und wie gesagt, du brauchst eine ofenfeste Pfanne. Du brauchst jetzt nicht unbedingt eine Tartatin-Form. Ich habe mir damals extra, weil ich das so liebe, ist einer meiner absoluten Lieblingsdesserts, eine von Le Croc gekauft. Das ist dieses Emaille-gusseiserne Kochgeschirr in Orange, also ganz klassisch. Mhm. War sündhaft teuer, weil die natürlich für Induktion auch, also du brätst dann im Grunde die Äpfel und machst das Karamell mit den Äpfeln in dieser Pfanne. Dann legst du einfach den Blätterteig oder den Mürbeteig drüber und kommt das auch so in den Ofen, also mit dieser Form. Geht aber auch mit einer ofenfesten Pfanne. Ich liebe halt dieses Kochgeschirr, weil das ist auch so schwer, da kannst du einen Elefanten mit erschlagen. Aber, und das ist auch bei schönen, muss nicht teuer sein, das habe ich auch mit dem Messer, was wir beide benutzen, wo ich mich drauf freue, das zu benutzen. Und so ist das da auch. Wenn ich schon diese Form nehme, dann gerät mein ganzer Körper total. In Wallung.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist so herrlich.
Das ist genauso wie,
so
wie
die herrlich.
Vorbereitung, allein ein Messer zu schleifen und zu wissen, damit schneide ich jetzt gleich und gleich wird das Messer scharf sein und du gleitest nur so durch die Zwiebel durch. Das ist schon so, das ist schon toll. Das ist schon so eine kleine Vorfreude.
Aber das sind so Sachen, da hat man halt Freude dran. So, ja. Und wie gesagt, also ihr bekommt von mir einen vernünftigen Mürbeteig. Ihr braucht keine Tartatin-Form. Reicht eine ofenfeste Pfanne. Und wie gesagt, Äpfel schälen, entkernen, in Spalten schneiden. Dann in so einem Kreis, kreisförmig einlegen. Dann kommt der Zucker darüber. Dann verbindet sich der Zucker mit dem Saft von dem Apfel und der Butter. Und das ist Food-Porn.
Super.
Also das geht sehr schnell und es ist einfach einer der tollsten, wundervollsten Rezepte ever, 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 ever.
Super.
Ever,
wenn du, ever, wenn, ja. du wenn du Blätterteig machst, dann machst du den aber nicht selbst, oder? Sag mir bitte, dass du den nicht selbst machst.
Nein, habe ich noch nie selber gemacht.
Das beruhigt mich ein bisschen.
Ja, aber es ist ganz oben auf meiner Priorität.
Denke ich mir
natürlich. Ich habe ein Rezept von Gordon Ramsay.
Ja.
Aber jeder, mit dem ich habe ja das Glück, auch mit dem einen oder anderen Koch befreundet zu sein, die mir alle sagen, lass es, es bringt nichts. Also der Unterschied ist nicht wirklich immens. Ja. Es gibt Sachen, wo es wirklich Sinn macht, so zum Beispiel einen Tofu selber machen, das bringt wirklich was, aber da wohl nicht. Wichtig ist, dass man beim Blätterteig darauf achtet, dass man einen Butterblätterteig nimmt. Es gibt auch einen normalen Blätterteig, es gibt auch veganen Blätterteig, da würde ich immer von abraten. Da braucht es einfach die Butter. Also es gibt einfach Sachen da.
Butter macht alles besser, das weiß man ja. Auf jeden Fall. So viel zum Thema Brioche auch. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, dass man da, also zumindest nach dem Rezept, das ich jetzt benutzt habe, dass man da flüssige Butter reinschüttet. Das habe ich so, war mir auch nicht klar, dass man flüssige Butter in den Teig reinschüttet. Aber das, allein das ist, sieht schon gut aus, weißt du? Du weißt dann, das ist nochmal was anderes, als wenn du so einen Batzen Butter da rein, in den Teig reingibst, wenn du diese geschmolzene Butter so reingießt, da siehst du erstmal, welche Menge an Butter das ist in diesem Teig.
Das ist Butter toll. Ist übrigens das Lieblingsgericht meines kleinen Sohnes, der ist ja 2. Und wenn wir frühstücken, dann nimmt er mal ein Brötchen und dann nimmt er die Butter und dann löffelt er die Butter so weg.
Ja.
Ja, und das dauert immer, bis wir das dann auch checken. Und dann hat der hat mal wirklich fast ein Viertel Butter alleine so weggezogen. Und also er liebt Butter ohne Ende und isst die pur. Kommt's mir hoch beim Reden.
Das wäre mir ein bisschen viel, aber so die Tendenz kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Das wird sich übrigens nachher in meine Musikempfehlung wird sich das widerspiegeln.
Ich bin gespannt.
Sagt noch nichts.
Aber man hört einfach oder sieht, dass improvisiertes Kochen oder Backen ganz tolle Ergebnisse hervorbringen kann. Und es gibt so Sachen, ich sag mal, so Fehler, die man vermeiden kann, wenn man ein gewisses Grundwissen hat. Und
weißt du da mehr dazu? Das klingt so, als ob du da mehr dazu wüsstest, Ingo. Sag mal,
Frank,
weißt
du da was? Das ist schön, dass du fragst. Vielen Dank. Ja.
Wirklich? Das ist ja sensationell. Na dann, lass mal hören.
Ich feuer das mal ab, Frank. Improvisiertes Kochen muss mit einer vernünftigen Grundlage nicht schwierig sein. Hier ein paar Fehlerquellen, die wir zwar alle kennen, aber ab heute vermeiden. Salze so, dass die Aromen deines Gerichtes hervorkommen, die Speise selbst aber nicht zu salzig schmeckt. Um zu lernen, welche Menge genau richtig ist, das erfordert Mut und auch den Drang an die Grenze, eventuell auch mal darüber hinaus zu gehen. Erfahrung macht hier das richtige Maß. Wenn du dein Essen gesalzen hast, es aber immer noch etwas fade sein sollte, dann versuch, einen Spritzer Essig oder Zitronensaft hinzuzugeben. Genau wie Salz hilft Säure dabei, die Aromen hervorzuheben und ein Gericht aufzupeppen. Der sogenannte Bums entsteht und das Gericht bekommt Substanz. Mach dich ruhig mit der Theorie des Kochens vertraut. Viele Hobbyköche denken, dass extra Virgin Olivenöl für alles der Goldstandard ist. Sie kaufen teures Olivenöl von einem Biobauern, der auf Kreta die Olivenbäume noch per Hand streichelt und bei Vollmond bepflückt. Zahlen gut und gerne über 100 Euro für den Liter und ballern es dann in die Pfanne, um ihr Weiderind aus dem Dithmarschen zu beglücken und gucken doof, wenn ihr Gericht vor die Wand fährt. Extra Virgin Olivenöl hat einen relativ geringen Rauchpunkt, was bedeutet, dass es tatsächlich brennen kann und anfängt zu rauchen, wenn es zu stark erhitzt wird. Das ist nicht nur gefährlich, sondern sorgt dafür, dass dein Essen nicht schmeckt. Nimm Sonnenblumenöl. Es ist günstig und brennt nicht. Abwiegen und Schneiden der Zutaten, das Zurechtlegen aller benötigter Utensilien, also eine ordentliche Mise en place, gibt dir mehr Zeit, dein Gericht zu perfektionieren. Wer für jedes Gericht eine beschichtete Pfanne nimmt, kann auch gleich in der Krankenhauskantine essen gehen. Bei Fleisch lohnt sich eine Pfanne aus Gusseisen, die vor dem Braten eines Steaks lange auf höchster Flamme erhitzt wird. Auch ist eine gute Alupfanne einer antihaftbeschichteten immer vorzuziehen. Kochen sollte nie stressig sein. Also lass dein Essen in Ruhe. Die Speisen während des Kochens im Sekundentakt zu bewegen, umzudrehen oder gar anzupieksen, ist ab jetzt tabu. Je chilliger du, das Gemüse und auch dein Fleisch daherkommt, desto besser wird es allen schmecken. Sorge dafür, dass deine Speisen in Topf und Pfanne genug Platz haben. Verwende für Nudeln einen zu kleinen Topf und sie pappen schnell zusammen. Wusstest du, dass manche Öfen gar nicht bei der entsprechenden Temperatur backen? Um herauszufinden, ob dein Ofen auch die richtige Temperatur abgibt, lege ein Ofenthermometer mit hinein. Es wird dir eben jenes kleines bisschen Gewissheit geben, dass dein Kuchen oder Braten auch tatsächlich so wird, wie du dir das vorstellst. Ein weiterer Fehler ist, dass man kochen will und plötzlich feststellt, dass man überhaupt keine eigene Küche hat. Das gibt's aber nur bei den Geissens und die sind bekanntlich total crazy und lassen kochen, Gott sei Dank.
Ja, interessant. Viele Sachen, die ich gar nicht wusste. Mit dem Ofen zum Beispiel, das wusste ich nicht, dass das so unterschiedliche, dass es gar nicht die Temperatur ist, die man angezeigt bekommt.
Ich meine, für den Preis, was so ein Ofen kostet, der, also das hast du ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Laborgerät, das dann die Temperatur. Ich habe mal bei Heiko Antoniewicz habe ich mal einen Kochkurs gemacht und da ging es um Sous-Vide kochen, also Sous-Vide im Wasserbad. Mhm. Und der hatte einen, und wie du mich kennst, habe ich wirklich darüber nachgedacht, mir so ein Ding zu kaufen. Der hatte einen, ja, eigentlich war das so ein Wasserboiler, so ein Spiralding. Kennst du das noch? Früher vom Eierkocher kannte man das. So eine Handspirale, ja, genau, die dann einfach diese, irgendwo ins Wasser, genau. Sowas war das.
Ja, genau.
Ein Tauchsieder.
Tauchsieder?
Genau. Der war aber aus dem Labor, kostete 2000 Euro und da konnte er dann 62,457 Grad einstellen und so.
Das ist aber auch ein Freak,
aber muss man sagen.
In der vorletzten Folge von Kitchen Impossible, da gibt es ja gerade die aktuelle Staffel, da wird der Kontrahent von Tim Meltzer in diesem Fall, nee, Tim Meltzer selbst wird zu ihm geschickt nach Kulmbach. Der hat ja so eine Versuchsküche in Kulmbach und Lucky Maurer hat ihn da hingeschickt. Also irgendwie, die sind befreundet, haben auch schon zwei Kochbücher zusammen rausgebracht. Und da sieht man mal, was der da so treibt. Mit irgendwelchen Essenzen. Also es sieht echt aus wie ein Labor bei ihm. Das sind irgendwie solche Kolben, wo er dann irgendwie bei 60 Grad irgendwelche Essenzen aus Kräutern, aus Pflanzen macht. Und das Gericht war irgendwie Nose to Tail, aber von der Pflaume. Von der Zwetschge. Und das war so abgefahren. Naja.
Was haben die denn mit dem Stiel gemacht?
Allerdings war die Hauptkomponente war ein Stück Fleisch. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendwie Reh oder irgendwie Wild, glaube ich. Und das war auch Sous-Vide gegart, eben in diesem Wasserbecken, in diesem,
genau,
diesem Ding war das. War das so,
aber bei mir war es ein Stück Hühnchen.
Das Nebenelement, das wäre gar nicht wichtig, obwohl das wirklich, das war eigentlich das, was du auf dem Teller gesehen hast. Alles andere waren nur so kleine Kleckse. Und das musste man eben ausprobieren und es war eben tatsächlich die Blüte, also die unfertige Frucht, die er dann nur so gehobelt hat und hat dann irgendeine Essenz draus gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und aus den Holzspänen vom Pflaumenbaum hat dann Eis hergestellt. Das hat dann mit Milch aufgekocht. Und hat ein Eis draus gemacht. Und hat
ey, das vor allen ehrlich, Dingen neben, der arme Melzer, das kannst du doch gar nicht.
Der hat es aber ziemlich gut gemacht. Also der hat irgendwie natürlich den Hinweis bekommen mit Nose to Tail und hat natürlich sofort gesehen, dass es nicht das Tier ist, weil das war ja eben nur ein Stück Fleisch drauf. Und hat gesagt, das muss irgendwas mit dem anderen. Und hat relativ schnell rausgefunden, dass es eben Steinfrucht, dass es eine Pflaume ist. Und hat dann gesagt, naja, dann muss es wahrscheinlich Nose to Tail von der Pflaume sein, sozusagen, im übertragenen Sinne. Und hat dann relativ schnell das rausgefunden und hat dann auch überlegt, na, mit dem Eis, alles andere ist jetzt schon benutzt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie, werden das die Äste oder sowas sein. Und so war das auch. Also insofern hat er das echt gut nachgekocht. Ohne es natürlich zu wissen, weil er hat dann irgendwie Pflaume, er hat dann irgendwie alte Pflaume eingelegt, er hat dann einen Pflaumenessig selbst gemacht, er hat irgendwelche, alles mögliche fermentierte Pflaumen und hat dann immer in so kleinen Schälchen, so kleinen
Dingen. Ich kämpfe ja immer noch darum, dass wir mal eine Folge über Fermentation machen. Ja. Ich finde das ja ein mega Thema.
Ja.
Also der Heiko Antoniewicz hatte halt einen Kochkurs gegeben für 10 Köche. Ich war der einzige Nicht-Koch. Ich war aber auch der einzige, der sich da beteiligt hat und der war froh, dass ich da war. Wir haben uns super verstanden. Und ich finde ihn großartig. Und wie gesagt, der hatte dann ein Hühnerfilet bei 61, also ne, da, wenn das Eiweiß gerinnt, das Huhn ist durch, aber es verändert nicht die Textur. Und es war eigentlich nur ein Rosmarinzweig reingelegt, das wurde vakuumiert und dann halt da ins Wasserbad. Und das war wirklich so ein Stück auf die Zunge und du hast das Gefühl gehabt, die Zunge ist wie so ein ausgetrockneter Waldboden, der jetzt gegossen wird. Also dieses Hühnchenstückchen, das schmolz in die Zunge rein. Das habe ich heute noch. Das war so ein Erlebnis. Super. Das habe ich heute noch. Das war ganz großartig. Da brauchst du halt wirklich auch Geräte aus dem Labor und deswegen kostet so ein Ding wirklich natürlich 2000 Euro. Ja, das hast du bei so einem Backofen nicht. Das heißt, sie können diese Temperaturen gar nicht die ganze Zeit konstant halten und ganz oft ist auch die Temperatur, die da angezeigt wird, du kannst ja auch nicht, oder in den seltensten Fällen, jedenfalls ich nicht, eingeben 181,5789 Grad. So. Und insofern sollte man eigentlich immer ein Thermometer reinlegen, weil ganz oft ist es zu heiß oder zu kalt und dann hast du eben auch nicht dein gewünschtes
Ergebnis. Ist ja auch mal interessant, ne? Irgendwie zu sehen, wie die Temperaturen sich verändern oder wie was eine veränderte Temperatur auf dein Nahrungsmittel auswirkt. Also ich habe jetzt ganz oft, dass ich sehe, irgendwie das im Originalrezept sind irgendwelche Temperaturen angegeben und ich variiere das mal, weil ich irgendwie mit in den Ofen reingucke, gucke in die Auflaufform rein und denke mir so, das sprudelt gar nicht, das müsste doch irgendwie kochen. Und dann verändere ich die Temperatur um 10 Grad und dann gucke ich rein und denke mir so, soll das eigentlich sein. Und dann schreibe ich mein Rezept wieder um. Also ich habe ja auch meinen Rezeptordner.
Genau.
Und dann versuche ich das einfach mal mit einer anderen Temperatur. Ich habe jetzt auch so ein kleines neues Thermometer mir gekauft. Ich habe dir schon mal davon berichtet, dass es so ein Lebensmittel, also so ein Bratthermometer, also diese ganz normalen, wo du auch die Kerntemperatur vom Fleisch misst. Und das ist so ein Klappthermometer, weil das alte einfach kaputt war, habe ich mir jetzt so ein Klappthermometer. Das ist super, das liegt immer so griffbereit, hat auch hinten so Magneten, das kann ich auch an den Kühlschrank kleben. Und damit messe ich ganz oft Temperaturen, also einfach nur aus Spaß, weil ich das so lustig finde und so nett finde, einfach mal zu gucken, das Wasser sprudelt jetzt noch nicht, bei welcher Temperatur befinde ich mich denn jetzt gerade? Und das halte ich dann einfach irgendwie in die Flüssigkeit, ins Wasser oder in irgendwas dann rein oder guck auch mal so die Kerntemperatur vom Gemüse. Wie warm ist das denn jetzt? Oder also ich finde es total interessant, einfach mal zu gucken, wie heiß ist es denn jetzt?
Wie heiß ist denn das Früchtchen?
Genau, naja.
Also manchmal,
ich dachte, wenn mich jemand verstehen kann, dann du.
Ich verstehe dich total. Also du bist ja Bruder im Geiste. Das, mich macht das auch ein bisschen stolz.
Was?
Ich bilde mir jetzt ein, dass ich so ein bisschen Einfluss hatte, dass du dich damit sowas dann auch beschäftigst und auch keine Angst mehr hast vor solchen Themen.
Vor welchen Themen jetzt genau?
Freakig zu sein.
Ach so, freakig zu sein. Ach nee, das sowas, da hatte ich auch vorher, glaube ich, keine Angst gehabt. So, okay. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich mit dir offen drüber sprechen kann. Weißt du, das ist wie so eine Selbsthilfegruppe, wo lauter Alkoholiker zusammensitzen und wo man keine Scheu mehr hat zu sagen, naja, ich trinke ehrlich gesagt auch 2 Flaschen Chantre am Tag oder sowas. Ja, das ist bei mir absolut, wenn ich sowas sage, deswegen wundert mich dann immer, wenn du überlegst, ob das freakig rüberkommen muss.
Ich frage mich mal, ob du mich dann verulkst oder ob du mich nur glücklich machen möchtest? Oder?
Nee, das ist dann schon wirklich so.
Ich
neige also auch zum Freaktum in gewissen Bereichen.
Ich liebe das. Deswegen machen wir diesen Podcast. Ja. Wir haben zwar keine Ahnung,
ja, absolut.
Aber das mit Schwung.
Also. Ja, wir sind übrigens dazu gekommen, bei dieser Rumverkostung, die wir da hatten,
ja,
wo wir beide der Meinung waren, jetzt den besten Rum unseres Lebens zu trinken. Wirklich die Krönung der Spirituosen. Und dann hast du dir den gekauft für relativ viel Geld. Und warst
100
dann,
Euro
war's dann, hat er gekostet. Nicht ganz so begeistert wie damals.
Nee. Gestern, da hatten wir auch was aufgenommen, so ein Online-Gedöns. Und da gab es auch ganz viel Rum einer Marke, die ich nicht kannte. Oh. Und der schmeckte sehr karamellig.
Hm. Was im Prinzip.
Aber da glaube ich, dass die da sehr mit Zuckercouleur und so nachhelfen.
Das ist leider oft der Fall.
Ja, und da meinte der Typ...
War das Kraken? Nee,
das war nicht Kraken. Das war... Ich hab's mir abfotografiert. Sag ich dir gleich. Und der Typ meinte, dass jetzt die EU-Richtlinien verändert werden und dann darf sowas dann nicht mehr Rum heißen, sondern rumhaltiges Getränk.
Na, finde ich von der Idee her eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde sowas immer ein bisschen komisch irgendwie. Du trinkst sowas und dann liest du die Zutaten und denkst so, naja, eigentlich ist es, also eigentlich stelle ich mir unter Rum sowas Natürliches vor, weißt du? Was so
natürlich, hast du ja beim Whisky mittlerweile auch,
ja, natürlich,
dass die Farbe aber dann Zuckercouleur ist und so.
Ja.
Aha, Riese mit Doppel-I, das ist wohl was Dänisches.
Okay.
Und der hatte da ganz viel Zeugs irgendwie und ja, ich fand den super lecker, der hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe mir jetzt übrigens einen Rum gekauft und zwar, das war ganz krass, ich bin ja ein großer James-Bond-Fan und ich leide ja seit über einem Jahr und der ist irgend so ein Plattenboss, wohnt auf den Bahamas im alten Anwesen von Ian Fleming.
Ah, das habe ich doch neulich irgendwo gesehen, wo der gewohnt hat. Ich gucke ja ganz gerne so Reiseberichte, ein großer Reisesendungsfan. Und da haben die einen Bericht gebracht über eine Karibikinsel, wo sie dieses Haus, und das ist total,
ja, die Bahamas,
total zerfallen. Also ganz
echt?
Mittlerweile.
Der wohnt da noch.
Dann ist es vielleicht ein anderes, aber das Ursprungshaus, wo er mal drin gewohnt hat, das ist leider jetzt irgendwie, und das sollte ein Museum sein, aber das ist echt wie so eine Ruine und da sind sie auch durchgelaufen und so, aber Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Nee, also wundert mich jetzt gerade. Also Blackwell heißt der Typ und der hat einen Rum und der spielt wohl in dem neuen Film eine Rolle, der steht da wohl auf dem Tisch, okay. Das ist ein gelbes Etikett.
Es gibt auch einen Rum, der bei James Bond auch getrunken wird, nämlich der Mount Gay Rum. In einem James Bond Film trinkt er Mount Gay, also Gay tatsächlich wie Gay, G-A-Y, mhm. An Rum mhm. Aus Barbados. Und so bin ich zum Rumtrinken gekommen. Also so habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie gut Rum schmecken kann. Ich habe früher, war Rum für mich immer nur so ein Teil vom Mischgetränk und so. Und ich habe immer Rum, wäre nie auf die Idee gekommen, einen Rum pur zu trinken. Und ich war auf Barbados und hab da eine Rumprobe gemacht. Und zwar habe ich die ja. selbst gemacht, weil indem ich mir verschiedene Rums von dieser Marke eben bestellt habe. Weil es am Sonntag war und da war einfach die Fabrik, die Mount Gay-Fabrik auf Barbados zugewiesen. Und deswegen habe ich mich einfach in eine Kneipe gesetzt und habe mir alle Mount Gay-Sorten bestellt, die es gibt. Und habe die einfach getrunken, um zu gucken, welcher mir am besten schmeckt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie gut Rum schmecken kann. Und seit dieser Zeit steht zu Hause bei mir immer eine Flasche Mount Gay.
Ah ja. Also ich hatte ja das große Glück, bei Rum einzusteigen, als das noch kein Trendgetränk war und der Ron Zacapa noch ein Ron Zacapa war und nicht zu Martini gehörte. Und da habe ich einen 25 Jahre Ron Zacapa für 120 Euro die Flasche bekommen. Mittlerweile kostet er, ich weiß es nicht, aber es ist unbezahlbar. Und die letzte Flasche habe ich dann in Basel, aber im Schweizer Teil, da habe ich im Taburettli gespielt und gegenüber ist ein Spirituosenladen. Und da hatten sie die Flasche für 220 Euro, was wirklich noch heutzutage ein Schnapper ist, der beste Rum meines Lebens. Was ich aber schnell erzählen wollte, also Blackwell Rum, der Typ heißt Blackwell, wohnt im alten Anwesen von Ian Fleming und gibt einen Rum raus. So, dieser Originalrum hat ein gelbes Etikett, der steht wohl in dem aktuellen Bond, der jetzt noch kommen wird hoffentlich, auf dem Tisch. Und er hat aber auch eine 007-Edition rausgebracht. Da habe ich jetzt noch zwei Flaschen ergattern können, also den Originalen und auch das 007-Fläschchen. Und das wird jetzt die Tage bei mir eintrudeln und ich kann nachts schon nicht mehr schlafen vor Aufregung.
Du hast es aber noch nie probiert?
Nee, den werde ich auch nicht aufmachen.
Okay.
Also die 007-Edition vielleicht mit dir.
Und vielleicht ist das so ein Marketing-Ding, da ist gar kein Rum drin. Weil sie wissen, die Leute, die sich das bestellen, die trinken den sowieso nicht.
Das denke ich so bei teuren Weinflaschen. Weißt du, wenn du so 20.000, 30.000 Euro für so eine Pulle kaufst, das sind ja, glaube ich, auch wenig Leute, die dann wirklich trinken.
Ja, oder? Das ist, wahrscheinlich schmecken die auch gar nicht mehr. Also das ist ja,
das aber ist, weißt du, das was ist das ja Schöne
so
eine, ist?
Das ist ja, das sind ja Weine, die auch extrem alt sind. Das ist so hier im Kloster Eberbach, hier bei mir um die Ecke. Da finden ja, also Kloster Eberbach ist dieses Kloster, wo auch Name der Rose und so gedreht wurde. Dieses ganz ehrwürdige Kloster
mit Sean Connery, der ja auch James Bond war. So. Das ist eine schöne Verbindung, absolut. Mensch Frank.
Und da werden ja immer, einmal im Jahr werden ja da die Raritäten versteigert. Die haben ja so einen Raritätenkeller.
Hast du auch schon mal erzählt. Genau.
Ja. Und da weißt du ja auch nie, das sind ja Weine, die sind 100, 150 Jahre alt. Ja, ja. Im Normalfall kannst du den natürlich nicht mehr trinken. Der ist natürlich irgendwie gelagert und neu verkorkt und neu gedönst worden und so, dass sie sagen, man könnte ihn noch trinken, aber wahrscheinlich wirst du es nie rausfinden, weil das Weinflaschen sind, die niemals geöffnet werden.
Weißt du, was ich magisch finde?
Ja?
Dass wir einen Übergang geschaffen haben zum Getränk des Monats,
ich hatte es einen Moment lang vorhin schon mal mir gedacht, wenn wir das jetzt, wenn wir das noch rüber retten können, dann, dass wir eine. Das
können wir retten, indem wir einfach den Jingle einspielen und so tun, ja. Als ob es diesen Übergang nie gegeben hat.
Das Getränk des Monats.
Getränk des Monats. Ich habe natürlich dann gedacht, ja, das muss wieder was Improvisiertes sein. Und da bin ich auf Tee gekommen. Mhm. Die Erfindung des Teebeutels.
Ah.
Die wurde vermutlich vor dem Ersten Weltkrieg vom amerikanischen Teehändler Thomas Sullivan erfunden. Und zwar war das wirklich Zufall. Also der hat Teeproben seinen Kunden geschickt und hat die dann in so kleine Seidenbeutelchen abgefüllt. Eigentlich nur zu Transportzwecken. Mhm. Und früher war das so, hast den Tee eingefüllt mit warmem Wasser, ja, dann wurde der abgeseiert, dann in eine andere Teekanne. Das war extrem aufwendig. Und die Empfänger nutzten sie aber dann, so wie wir eigentlich heute Teebeutel nutzen, weil sie wirklich dachten, der hätte sich das so ausgedacht, dass man einfach dieses Seidenbeutelchen reinschmeißt, rausholt und waren alle total begeistert und haben dann bei dem immer die Pröbchen bestellt. Und im Jahre 1929 entwickelte Adolf Rambold, ein Deutscher, die Teebeutel und die dazugehörige Teebeutel-Packmaschine. Das sind dann so Namen, die können auch nur wir Deutsche erfinden.
Teebeutel-Packmaschine.
Die Teebeutel-Packmaschine.
Man muss aber auch nicht dazu sagen, dass es ein Deutscher ist, wenn man Adolf Rambold heißt. Entschuldigung, wo kommen Sie her? Mein Name ist Adolf Rambold. Ich habe eine Teebeutel-Packmaschine erfunden.
Ja, genau.
Sehr gut.
Also ist der Teebeutel eigentlich durch einen dummen Zufall. Aber das ist nicht mein Getränk.
Achso, ich dachte, du wolltest jetzt einen Tee empfehlen.
Ich stelle mich doch hier nicht hin und sage, pass auf, heute machen wir mal einen Teebeutel. Ich habe mir natürlich etwas überlegt. Und zwar gibt es einen Cocktail mit dem Namen Americano. Und da handelt es sich, ja, das ist in Italien der sehr beliebte Milano Torino. Und das originale Americano-Cocktail-Rezept ist Campari, ein Wermut, einen roten Wermut, kaltes Sodawasser, ein bisschen orange Eiswürfel. Und da gibt es der Legende nach den Graf, und jetzt weiß ich, wird die Augenbraue hochgehen, den Graf Camille Negroni.
Ah,
der nach seiner Rückkehr einer langen USA-Reise im Jahre 1990 den Bartender Fosco Scarselli um einen Americano gebeten hat. Mhm. Der sollte aber ein bisschen mehr Bums haben, also ein bisschen mehr Umdrehung. Und Scarselli war auch nicht blöd, ersetzte dann das Sodawasser einfach durch Gin. Ja. Und so war dann der Negroni geboren. Negroni.
Und das ist toll, Nick, das ist großartig. Fast hätten wir beide das gleiche Getränk rausgefunden. Ich habe jetzt ein anderes, mein Standard wieder, aber ich habe überlegt, ob ich ein Negroni, weil das gehört zu meinen absoluten Lieblings.
Du magst es gerne mit ein bisschen bitter, ne? Ich liebe das ja auch.
Ja, absolut.
Ich bin aber noch nicht fertig.
Achso, okay.
Ja, das geht ja noch weiter. Also der Negroni war im Grunde eine Improvisation.
Ja,
so. Weiß
ich nicht.
Guck mal an. Und jetzt kommt aber noch der Teil, wo etwas durch Zufall passiert. Ja, also du kannst ja improvisieren, indem du es wirklich machst oder das ist was zufällig. Und der klassische Negroni sind alles zu gleichen Anteilen. Gin, Wermut und Campari. Und das muss auch wirklich exakt sein, sonst wird er zu bitter. Das macht einen guten Negroni aus. So, und jetzt kommen wir zum Negroni Sbagliato. Und der ist wirklich komplett aus Zufall entstanden. Und der Legende nach hat ein Barkeeper in Mailand 1972 statt Gin in seinen Negroni wirklich aus Versehen Prosecco gegossen.
Okay.
Und diese Variante war aber so gut, dass seitdem dieser Negroni Sbagliato einen riesen Zug um die Welt machte, weil du nicht dieses kräftige Alkoholding hast vom Gin, aber du hast im Grunde diesen Geschmack vom Negroni, der bleibt bestehen. Und Sbagliato heißt nicht Sbagliato von spritzig oder sonst Sparkle, genau, ja. Sondern es ist italienisch für falsch. Es ist ein falscher Negroni.
Okay.
Genau.
Also eine Improvisation der Improvisation sozusagen.
So kann man das sagen, genau. Und da ist es aber so, dass du ein Verhältnis zu 1:1:2 hast. Also beim normalen Negroni hast du 1:1:1, ne? Also alles zu gleichen Teilen. Und hier hast du halt zwei Teile mehr vom Prosecco drin.
Hat ja nicht so viele Umdrehungen wie Gin, kann man auch ein bisschen mehr reinmachen.
Mega, mega geiler. Interessant,
wusste ich, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass man das so macht und dass das auch so ein dass es so ein Bargetränk ist, das man kaufen kann. Und ich kenne verschiedene Negroni-Sorten. Ich habe zum ersten Mal Negroni getrunken auf Empfehlung von unserem Kollegen Desimo in Hannover.
Ja.
In diesem Hotel, das du wahrscheinlich auch kennst, wo man immer untergebracht wird.
Mit
dem verrückten Fahrstuhl, den alle fotografieren, genau. Im City Hotel in Hannover. Die haben ja so eine sehr nette, schöne kleine Bar, die Mini-Bar heißt. Also eine Hotelbar namens Mini-Bar. Und die auch, glaube ich, sehr lange geöffnet hat, wenn nicht sogar rund um die Uhr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Also eigentlich geht man immer nach den Auftritten, geht man da noch einen trinken.
Und da habe ich mit Desimo zum ersten Mal einen Negroni getrunken, kannte das vorher noch gar nicht. Und die haben dort verschiedene im Angebot. Natürlich den klassischen Negroni, den ich mittlerweile auch immer da trinke. Aber haben auch verschiedene andere Sachen, irgendwie mit Ingwer und sowas. Und da gibt es schon einige Abwandlungen. Und ich habe ja ein paar Mal auf der Europa 2, das ist also ein sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff, gespielt, also als Gastkünstler. Und die haben auch dort verschiedene Bars. Und dort habe ich ganz oft Negroni getrunken. Also Negroni verbinde ich auch immer mit diesen Kreuzfahrten auf der Europa 2, weil da habe ich immer, obwohl dieses Schiff sehr, sehr luxuriös ist und die Menschen alle sehr reich sind, die da das normalerweise bezahlen. also ich zahle da kein Geld für, aber die Getränke muss man selbst zahlen. Und die Cocktails und die ganzen Sachen sind alle sehr, sehr, sehr erschwinglich. Also die kosten weniger als hier in einer normalen Bar. Und insofern habe ich da ganz oft eben solche Sachen getrunken und ganz oft Negroni. Und die Barkeeper haben in jeder Bar haben die den Negroni ein bisschen anders gemacht und das war so lustig. Ach,
schön.
Weil die haben mir dann immer, ich habe dann immer irgendwie gedacht, so das schmeckt doch anders, das schmeckt doch hier an dieser Piano-Bar anders als oben keine Ahnung, wie die Bars da heißen, irgendwie in der Zanzibar. Die haben eine Dependance von der Zanzibar da oben. Und dann haben die mir gesagt, ja, das ist einfach so, ich mache einfach noch einen Spritzer frischen Orangensaft dazu. Und dann haben wir gesagt, okay. Und die anderen reiben den Rand vom Glas einfach mit einer Limette ein oder sowas.
Das liebe ich ja.
Und dann, deswegen verändert er sich immer so ein bisschen. Ja, also es ist gar nicht viel, aber einfach nur so eine Kleinigkeit. Also eigentlich darf man es nicht verändern, aber die geben noch so eine kleine Note von sich selbst irgendwie so in dieses Getränk mit rein. Super, ganz toll.
Dann freue ich mich auf deine Erzählung, wenn du das nächste Mal auf dem Schiff bist, hingehst und sagst, ich hätte gerne einen Negroni Spagliato. Ob die da was mit anfangen können, dich blöd angucken oder sofort klar ist, was du meinst.
Ja.
Spannend. Ist auf jeden Fall ein tolles Sommergetränk.
Wenn sie dann zu mir sagen, wissen Sie, das habe ich damals bei Kichererbsen gehört, ich weiß es, was ich kann Ihnen das machen. Dann haben wir es geschafft.
Lass mich raten, du hast einen schönen Wein für uns?
Ich habe heute einen Wein, ja. So langsam muss ich überlegen, welche Rebsorten ich schon hatte und welche noch nicht. Ich muss es mir jetzt wirklich mal aufschreiben. Also mittlerweile war ich glaube zumindest, ist noch zu wissen. Aber so langsam, so ab Folge, wo sind wir jetzt bei Folge 9, sollte man echt mal gucken. Wobei einmal habe ich auch keinen Wein vorgestellt, sondern ein Joghurtgetränk. Aber genau, zurück zu den Wurzeln. Ich stelle heute einen Weißwein vor, einen Müller-Thurgau, einen deutschen Wein, den man in verschiedenen Regionen zu kaufen, also eigentlich kriegt man den überall zu kaufen, aber es ist eine Rebsorte, die man ganz oft, zum Beispiel in Franken und sowas, kriegst du sehr viel Müller-Thurgau zu kaufen. Auch hier in Rheinhessen Müller-Thurgau, eine Rebsorte, die ist noch gar nicht die eine Neuzüchtung ist. Also das ist wirklich eine bewusste Neuzüchtung.
Aber die hat doch meine Oma schon getrunken.
Naja, die ist schon sehr alt. Also die wurde 1882 neu gezüchtet. Aber es ist eine Neuzüchtung. Und zwar eine gezielte Neuzüchtung. Und zwar erstmal, wer hat es erfunden? Natürlich.
Der Schweizer.
Ein Schweizer aus dem Kanton Thurgau, also eigentlich so, wie man sich das denken würde. Wenn man Müller-Thurgau hört, denkt man sofort an Thurgau, an den Kanton Thurgau und denkt sich so, naja, es wird wahrscheinlich ein Herr Müller aus dem Kanton Thurgau gewesen sein und genau so war es nämlich. Hermann Müller aus dem Schweizer Kanton Thurgau hat den erfunden, neu gezüchtet, aber nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. In Geisenheim hier bei mir um die Ecke in der Forschungsanstalt, damals war es noch eine Forschungsanstalt, bisschen experimentiert und hat aus zwei Rebsorten, nämlich aus Riesling und aus einer Rebsorte, die ich bislang auch noch nicht kannte, nämlich aus Madeleine Royale. Da sind wir wieder bei der Royale.
Die Sendung heißt aber irgendwas mit Royale.
Ja, und aus diesen beiden Rebsorten hat er eben den Silvaner, den Müller-Thurgau hergestellt. Und das Lustige ist, dass der Müller-Thurgau auch noch unter einem anderen Namen bekannt ist in Deutschland, nämlich unter dem Namen Rivaner. Also ja, Rivaner und Müller-Thurgau ist ein und derselbe Wein. Und das Lustige ist, dass der Name Rivaner sich zusammensetzt aus Riesling und Silvaner.
Ach komm jetzt.
Was aber ein Missverständnis ist, weil lange Zeit dachte man, dass es eine Kreuzung ist, nicht eine Kreuzung, sondern eine Neuzüchtung aus Riesling und Silvaner. Stimmt aber gar nicht. Silvaner ist es nicht, sondern es ist die Madeleine Royale, wie man mittlerweile weiß. Also ist Rivaner eigentlich gar nicht richtig.
Das ist aber krass. Das ist ja Etikettenschwindel.
Interessant. Totaler Etikettenschwindel.
Wir haben hier gerade einen Betrug aufgedeckt.
Ja. Es hört sich aber besser an und das ist wirklich auch der Grund, warum man das umbenannt hat, weil Müller-Thurgau
klingt nach Oma.
Den gibt's halt schon so lange und du, ich wollte gerade sagen, du hast genau das Richtige gesagt, den hat meine Oma schon getrunken und das war eben, der hatte nicht so einen guten Ruf. Müller-Thurgau hat sich so ein bisschen angehört nach Römergläsern und verstaubter
süßer Wein, den Oma trinkt, der so genau. Hans Moser da noch irgendwie dazu rumhustet.
Ja, genau. Irgendwie. Ganz genau, irgendwie so hat man sich das so vorgestellt und um einfach den an die Leute zu bringen, hat man das einfach als Rivaner bezeichnet. Dabei ist Müller-Thurgau eigentlich ein sehr leichter, gut trinkbarer Wein, der viele Geschmäcker abdeckt. Also ich trinke auch sehr gerne Müller-Thurgau, weil ich bin ja jetzt nicht so der Freund von den säurehaltigen Weinen. Und Müller-Thurgau hat, obwohl es eine Kreuzung eben ist, wo auch Riesling mit drin ist, hat nicht diese Säure vom Riesling, sondern ist sehr gefällig, sehr gut trinkbar. Ein schöner, guter Sommerwein und ist nicht besonders lagerfähig. Das heißt, den musst du auch, der ist früh trinkreif, den gibt es auch überall. Der heißt, der stellt nicht große Ansprüche auch an Boden, den kannst du überall anbauen. Und er ist auch deshalb so erfolgreich gewesen. Ich habe mal nachgeguckt, er war 20 Jahre lang, war da auf dem ersten Platz, was die Rebflächen in Deutschland betrifft. Also die meisten Rebflächen waren eben mit Müller-Thurgau angebaut. Von 75 bis 95, 20 Jahre, und dann kam der Riesling wieder zurück. Dann haben sie alle wieder Riesling angebaut, wie verrückt.
Kommen wir zu Wissenswertes 3, und nie war das Wissenswerte 3 so passend als Einleitung zu unserer Literatur wie heute. Die Schokolade wagt ein Tänzchen mit frischen oder geschmorten Zwiebeln. Himbeeren tummeln sich mit ihrem Freund im Ziegenkäsemund auf einem Rindercarpaccio. Und kleine frische Thymianblätter baden in Vanillemus. Kombinationen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber wenn man sich darauf einlässt und sie kostet, explodiert der Gaumen vor Freude. Solche ungewöhnlichen, genialen Kombinationen sind das Geheimnis guter, gehobener Küche und machen einen Koch oder eine Köchin unsterblich. Aber wie kommt man auf sowas? Nun, dieses Geheimnis werden wir jetzt für euch lüften. Im Grunde fing alles 1992 mit Heston Blumenthal an. Einer der ungewöhnlichsten und exzentrischsten Köche der Welt. Ein kulinarischer Wissenschaftler, Grenzgänger zwischen allen Welten, die sich, wie auch immer, mit der Kulinarik verbinden lassen, und Inhaber des Fat Duck, eines mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants im englischen Brei im Bezirk Windsor und Maidenhead, das 2005 zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde. Seit über 8 Jahren versuche ich übrigens einen Tisch zu bekommen, erfolglos. Blumenthal stellt alles in Frage, immer wieder. Und wenn er keine Antwort weiß, dann sucht er so lange danach, bis er sie gefunden hat. So auch er entdeckte durch zufälliges Experimentieren, dass, wenn die Süße von weißer Valrhona-Schokolade sich im Mund mit der Salzigkeit von Kaviar verbindet, dann entsteht einer dieser Aha-Momente, die ein Gericht zu einer kulinarischen Offenbarung und den Kreateur unsterblich machen. Heston Blumenthal machte diese Entdeckung weltberühmt und er erfand neue, verrückte, geniale Verbindungen wie dunkle Schokolade mit Blauschimmelkäse in Form eines Muffins. Die Frage, warum das so ist und bestimmte Komponenten so wunderbar harmonieren, ließ Blumenthal nicht mehr los. Zusammen mit dem Parfümeur und Lebensmitteltechniker François Bency ging er der Frage wissenschaftlich nach. Bency analysierte sowohl die weiße Schokolade als auch den Kaviar im Labor. Und siehe da, man stellte fest, diese beiden völlig grundverschiedenen Zutaten haben doch einen gemeinsamen Nenner. Sowohl die weiße Schokolade als auch der Kaviar haben das gleiche Schlüsselaroma Aminoxid-Trimethylamin in sich. Blumenthal und Bency weiteten ihre Forschung aus, schufen noch mehr ungewöhnliche Paarungen, wie zum Beispiel Lachs und Lakritz. Blumenthal und Bency formulierten den Leitsatz: Eine Zutat verträgt sich mit einer anderen, wenn beide dieselben Hauptaromakomponenten haben. Und schufen durch Passion und Hartnäckigkeit ein ganz neues Forschungsfeld und eine neue kulinarische Bewegung. Das Food Pairing. Aber das, liebe Kinder, ist eine andere, fantastische Geschichte, die wir euch gerne in einer anderen Podcast-Folge erzählen wollen. Ja, man fragt sich ja doch, finde ich, ist da vorher noch keiner drauf gekommen, sowas auch wissenschaftlich zu untersuchen?
Ja.
Ich finde, das ist wirklich eine Errungenschaft unserer Zeit, vielleicht weil es auch die Möglichkeiten nicht gab. Aber ich wäre jetzt erstmal nicht auf die Idee gekommen, dass weiße Schokolade und Kaviar das gleiche Schlüsselaroma haben. Oder mit dem Lachs und dem Lakritz, finde ich irre.
Ja, absolut. Also es gibt auch einige Kombinationen, die sich ja so nicht erschließen. Also würde es ja nicht auf die Idee kommen, irgendwie Lakritze mit irgendwas Deftigem zu probieren oder irgendwie zu denken, dass das passen würde. Das ist ja dann eigentlich sowas, passiert ja eigentlich nur durch Zufälle. Auch so, dass du dann irgendwie denkst, oh, das schmeckt ja auch ganz gut oder sowas. Oder hast noch den Geschmack.
Ja, aber das ist ja auch so ein Ding unserer Zeit, dass du Erdbeeren mit Balsamico essen.
Ja, ich finde aber eine größere Errungenschaft oder eine größere Erkenntnis ist, warum es so ist. Also warum? Also ja, man fragt sich ja, warum passt das denn plötzlich zusammen? Also irgendwelche Lebensmittel, von denen vorstellen, was es nie denken würde. Und dann zu wissen, dass es eine bestimmte, ein bestimmter chemischer Stoff ist, der in beiden enthalten ist, das zu wissen, das finde ich.
Ja, der Blumenthal ist ja sowieso ein verrückter Typ. Der sieht so ein bisschen aus wie Stefan Raab.
Okay.
Und muss ich mal ein Wahnsinnstyp. Der Typ ist völlig irre und ich würde da so gerne mal essen. Und der hat ganz viel erfunden und alles in Frage gestellt. Auch diese Essenzen, was der Antoniewicz macht, das hat er, da war er einer der Führenden, die dann angefangen haben, so Sachen zu extrahieren und so. Ne? Dieses mit dem Food Pairing ist ein Trend mittlerweile, gibt es ja auch sogar Abo-Formate im Internet und so, das müsst ihr alles nicht machen, denn ihr habt uns und
Kichererbsen, literarisch.
Und ich darf heute ein Buch vorstellen, und zwar den Küchenthesaurus, den Geschmacksthesaurus, so heißt es richtig. Rezepte, Ideen und Kombinationen für die kreative Küche, Niki Segnit. Das ist das zweite Buch dieser Art. Ich habe zum Geburtstag ein Buch mal beschenkt bekommen, das Lexikon der Aromen- und Geschmackskombinationen. Das nimmst du zur Hand, da ist auch kein Text oder so, sondern du hast dann wirklich, wie du siehst, das ist fast tabellarisch.
Sehr also, übersichtlich. Ne?
Ja, genau.
Also das ganze Buch ist so?
Ja, das sind einfach das ist kein Text.
Und das sind immer die Aromen, die gegenüberstehen, oder?
Das ist nicht das Buch, das ich vorstellen will, weil das ist wirklich, das nehme ich, wenn ich jetzt wirklich in der Küche arbeite. Das, was ich jetzt vorstelle, das ist, um zu schmökern. Da haben wir Texte, werden Geschichten erzählt. Das ist unglaublich schön zum Schmökern und Reinkommen. Nehmen wir die Olive. Da ist erstmal eine Abhandlung über schwarze Oliven, über grüne Oliven. Und dann Olive und Anis. Warum ist das so? Warum passt das? Olive und Chili, Olive und Kapern. Koriandersamen, Mandel, Meeresfrüchte gibt es ja auch, diese Oliven, die mit Mandeln gefüllt sind. Olivenzitrone. Und so hast du dann immer auch so ein bisschen Zimt und Möhre, sehe ich hier zum Beispiel. Hätte ich jetzt auch nicht jetzt unbedingt. Du hast halt zu jeder Kombination gibt es immer noch so einen kleinen Text dazu.
Super.
Und das ist zum Schmökern, zum Einstieg ist das super. Zum Kochen. Das heißt, ich nehme das und will nachschauen, würde ich das andere Buch empfehlen, da sind wir aber noch nicht, sondern das ist wirklich, wer sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, ich möchte ein bisschen mehr Grundlage für meine Improvisation, um zu wissen, warum, weshalb etwas passt oder etwas nicht passt, dann empfehle ich euch wirklich von Herzen den Geschmacksthesaurus, gibt es als Taschenbuch. Lass mich schnell gucken. Also, das Taschenbuch kostet 16 Euro.
Für dieses sehr dicke Buch, das muss man dazu sagen, das ist sehr ein richtiger Schinken.
Es gibt aber auch als gebundene Ausgabe, da kostet es 70 Euro. Geschrieben hat es Niki Segnit und Maria Mill. Ist 2015 erschienen, also es ist schon ein bisschen länger im Handel. Aber, und das ist immer ein gutes Zeichen, du bekommst es nicht gebraucht günstiger.
Siehst und
das
mal.
Ist ein Schatz. Ein
gutes Zeichen für ein Buch.
Immer. Ja. Auf und das Fall. Macht richtig Spaß, das macht richtig, richtig Bock. Schön Rotwein abends hinsetzen, Fernseher auslassen und ein bisschen schmökern. Dafür ist das Buch fantastisch.
Sehr schön.
Vielleicht einen schönen Müller-Thürau.
Ja, dann lass uns doch jetzt gleich mal zu unserer nächsten Kategorie kommen.
Die kulinarische Erfahrung.
Kulinarische Erfahrung, jetzt bin ich dran. Und um mal das Food Pairing aufzugreifen, möchte ich heute fragen, was haben Hackfleisch und Eier gemeinsam?
Es ist tierisch.
Das stimmt. Und aus diesem Grund ist es beides sehr anfällig für Bakterien. Wir müssen nicht immer nur über die netten Sachen sprechen, was das Kochen betrifft, denn es ist ein Koch-Podcast und deshalb lasst uns heute über Salmonellen reden. Das ist etwas, ich bin ja ein bisschen vorsichtig immer, wenn ich irgendwie Speisen zu mir nehme mit rohem Ei drin, das nicht durchgegart ist. Ich bin immer so mit Geflügel, nicht ohne Grund wird das alles getrennt voneinander gelagert und es hat schon durchaus seinen Grund, weil natürlich die Salmonellen für gesunde Menschen oftmals eben nicht problematisch sind, da stirbt man nicht von. Aber gerade für Leute mit geschwächtem Immunsystem ist das wirklich ein riesengroßes Thema.
Wie macht sich das denn bemerkbar?
Macht sich bemerkbar, indem du halt einfach irgendwie Magenverstimmung kriegst, indem du halt Durchfall und sowas, also so klassische Lebensmittelvergiftung. Salmonellen ist ja eine Lebensmittelvergiftung. Ist übrigens, Salmonellen verursacht 75% aller Lebensmittelvergiftungen. Also der ganz, ganz überwiegende Teil aller Lebensmittelvergiftungen ist durch Salmonellen verursacht. Und eben Salmonellen, wie man weiß, bevorzugt werden Eier sind davon betroffen, also rohe Eier, alles, was mit Hackfleisch zu tun hat, Geflügel und halt die ganzen Sachen, die damit verarbeitet sind, alle Cremes, Mayonnaise.
Du hast das ja beim Metzger auch, dass du unterschiedliche Theken hast. Das weiß ich noch. Ich habe mal Weihnachten Hühnchen, also wir machen immer ein Fondue Chinoise, also mit Brühe. Und da musste ich dann, der Laden war voll und da wollte sie mir das Hühnchen nicht geben. Da musste ich zur anderen Theke. Und ich habe gedacht, die Olle will mich da gerade verrücken. Ja. Aber sie sagte, nee, das ist eine Gesundheitsverordnung. Und das war mir so nie klar, weil ich ja so gut wie gar kein Fleisch mehr kaufe. Ne?
Ja, ich habe neulich auch gerade gekauft. Ich habe ja erzählt, dass ich dieses indische Gericht gekocht habe. Da hat man eben Hähnchenschenkel gebraucht und Hähnchenbrust. Und das habe ich auch beim Metzger gekauft. Und dann hat die danach, also es wird natürlich, muss in verschiedenen Vitrinen gelagert werden. Und die müssen danach auch immer frische Handschuhe anziehen. Und müssen sich alles, muss alles ausgewechselt werden. Auch die Messer, wenn die irgendwas schneiden damit, muss sofort weggepackt werden. Ich gucke auch, dass nichts von dem Geflügel auf die Arbeitsplatte kommt. Und wenn, dann wird es sofort gereinigt. Okay. Sowas. Ich bin da extrem. Alles, jedes Messer und sowas, was ich verwende dafür, wird sofort danach gespült oder in die Spülmaschine getan und so wird. Also ich bin da ganz, ganz extrem und wasche mir immer dann die Hände zwischendurch ganz, ich bin da ganz empfindlich,
auf was froh, das betrifft. Dass ich damit nichts zu tun habe. Also ich kenne das von der Mayonnaise. Also ich mache die Mayonnaise immer selber, wenn wir Mayonnaise brauchen. Und das machst du ja auch mit frischem Ei. Und ich schmeiß die auch, egal wie viel dann übrig ist, ich schmeiß die weg. Die kommt besser nicht in den Kühlschrank oder so, genau aus diesem Grund, ja.
Naja, das ist halt, ich habe auch noch nie damit zu tun gehabt. Ein guter Freund von mir hatte immer Salmonellen und das ist auch keine so tolle Sache. Also der hat dann auch, hat auch lange damit rumgemacht, irgendwie 2 Wochen war der dann halt auch zu Hause, musste dann irgendwie, die Salmonellen halten sich halt außerhalb des Körpers auch wochenlang. Die sind lebensfähig. Okay. Das heißt, es ist nicht so, dass die irgendwo mal sind und nach 2 Tagen sind die weg, sondern die halten sich halt auch. Die werden hauptsächlich durch Hitze unschädlich gemacht und zwar bei hoher Hitze. Ab 80 Grad ungefähr, sagt man, sterben Salmonellen komplett ab.
Ja, auch der Mensch.
Menschen vielleicht sogar schon früher. Ab 75 Grad siehst du ganz oft irgendwie so, sind Salmonellen abgetötet. Manchmal sogar, ich habe schon gelesen, dass irgendwie ab 60 Grad oder ab 70 Grad, das stimmt aber alles nicht, weil das sind alles nur verminderte Reaktionen. Die Salmonellen sind noch da, aber sind träge. Einfach nicht mehr reaktionsfähig, machen vielleicht dann auch nicht so krank oder sowas. Aber richtig, dass keine Salmonellen mehr drin ist, dann muss man die Sachen wirklich abkochen oder zumindest über 80 Grad. Und ein ganz großes Missverständnis, dass viele Leute denken, ich friere es mal ein, auf minus 18 Grad, dann ist es auch weg. Auch das stimmt überhaupt nicht. Da wird nur die Vermehrung verlangsamt, aber die Salmonellen, die drin sind im Gericht, die bleiben auch drin.
Ja, mega spannendes Thema.
Nicht ohne Grund. Es ist ja auch meldepflichtig. Das heißt, wenn du Salmonellen hast, dann musst du das auf jeden Fall melden im Gesundheitsamt. Das ist insofern weiß man auch immer genau, wie viele Leute daran erkrankt sind. Also zumindest die Leute, die es gemeldet haben. Übrigens auch als Klugscheißer wissen, das sind immer so Sachen, die ich liebe, weil ich mir immer vorstelle, irgendwann sitzt du bei Günther Jauch, wirst das gefragt und weißt das.
Weißt die du. Salmonelle war 1936 die Salmonellen, Viren des Jahres.
Die Bakterium des Jahres übrigens. Das wurde im Jahre 1900 entdeckt von Joseph Linnaeus. Ich glaube, dass man ihn so ausspricht. Aber er hat, deswegen hat die Salmonella den Namen bekommen, etwa nicht das Bakterium nach sich selbst benannt, sondern nach einem US-Tierarzt, nämlich den Daniel Elmer Salmon.
Salmon ist ja eigentlich Lachs.
Genau, ist Lachs. Und deswegen, also der heißt halt so, Tierarzt, der mit Nachnamen Lachs heißt. Und nach dem hat er das benannt. Warum?
Weiß ich nicht genau. Hatten die eine Affäre?
Auf jeden Fall heißt...
Ich nenne jetzt ein Bakterium, als Liebesbeweis nenne ich ein Bakterium nach dir.
Schatz, raus. Das war das Ende der Beziehung zwischen
mich aber auch trennen, und
Daniel Elmer Salmon. Ja, wir müssen uns erst einläuten mit einem Tusch, die musikalische Empfehlung.
Kichererbsen, musikalisch.
Ich liebe Jazz und ich liebe Hip-Hop und diese Verbindung damals mit Jazz, mit Taz und so weiter, das war für mich eine Offenbarung. Und dann gab's natürlich die deutsche Hip-Hopper-Szene und dann gab's die Jazz-Kantine, die dann angefangen hat mit Smudo und Alexei hieß ja, glaube ich, kennst du auch noch Cappuccino?
Ja, natürlich.
Ich sehe Regenbögen. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt auch irgendwie so eine Kaffeebude irgendwo an der Ecke.
Und hat sie Cappuccino genannt und keiner versteht warum. Also da steht da
irgendwie so. Ich fand den immer super. Ich sehe Regenbögen. Habe ich sehr gelacht. Regenbögen. Die Mehrzahl von Regenbogen ist Regenbögen. Na egal, auf jeden Fall gab es dann die Jazzkantine und ich habe die Platte geliebt. Und da gab es einen Song, der hieß das Jazzhaus. Ich fand auch immer Respekt.
Ist unsere Aufgabe.
Und keine falsche Maske, die ich aufhabe. Platte ist von 1994 und 2014 haben sie dann mit der NDR Big Band das Jazzhaus neu aufgenommen und da auch neu getextet, neu arrangiert. Der Song heißt dann nicht mehr das Jazzhaus, sondern Hunger, Hunger. Und ich liebe diesen Song und ich liebe diese Version und die kommt auf die Playlist.
Sehr schön. Ich habe mich entschieden, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es etwas mit Butter zu tun hat. Butter, Butter. Wir haben heute sehr viel über Butter geredet. Deswegen kommt heute der Butter-Song auf unsere Playlist vom weltbekannten Jazz-Pianisten und Jazz-Musiker, aber wirklich von einem wirklich guten Jazz-Musiker, was man so oft so gar nicht denkt, aber es ist wirklich ein begnadeter Multi-Instrumentalist. Helge Schneider vom Album Es gibt Reis, Baby. Auch das hat was mit Essen zu tun.
Der Butter-Song. Hat aber das große Glück, ihn noch mal kennenzulernen und seitdem liebe ich ihn noch mehr.
Ja.
Das war toll.
Ja, ich finde auch, ich habe Helge Schneider live noch gar nicht so oft gesehen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war es gut. Aber ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, die enttäuscht waren, die hingegangen sind, weil sie dachten, naja, ich erlebe jetzt den Helge Schneider, diesen lustigen Helge Schneider, den man so kennt. Und dann hatte Helge Schneider aber keinen Bock gehabt, weil irgendeiner irgendwas reingerufen hat. Und er hat
meistens gedacht, Katzenklo, da war doch
genau,
da.
Genau, da spiel mal Katzenklo und dann spielt er den ganzen Abend halt nur Jazz, weil er da jetzt Bock drauf hat, aber die Leute wollten halt einfach was anderes hören und dann kann halt so ein Abend auch mal entgleiten und die Leute können irgendwie wutentbrannt in der
Pause. Ich sag mal, wenn der Jazz zum Dialog wird, ne? Apropos Dialog, uns hört er in einem Monat wieder, also jetzt wahrscheinlich schneller, jeden ersten Montag im Monat sind wir auf Sendung. Diesmal nicht, das war mein Fehler, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse und schaltet wieder ein, wenn ihr Frank Fischer sagen hört.
Die Salmoneninseln gehören ursprünglich eigentlich zu einem Tierarzt. Ich möchte mich übrigens von meinem Mann trennen, denn er hat mich nach einem Bakterium benannt. Skandalös.
Bleibt gesund, ihr Lieben. Alles Gute. Ciao.
Tschüss.
Das war Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Für wie viele Leute kochen wir heute?
Heute sind es bloß 3.500.
Und Frank Fischer.
Und ich bin der Uwe Blauterbach.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Wenn Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist dann beendet. Gute Nacht.
Stopp, jetzt reicht es.
Manchmal bin ich irre traurig, dass ich kein Mann bin, weil es so viele schöne Sachen gibt, die nur für Männer sind. Zum Beispiel Old Spice Aftershave. Nur für Männer. Wie das duftet, so ozeanisch frisch. Schade, Old Spice ist nur für Männer. Gott sei Dank trifft man ja ab und zu einen Mann, der Old Spice nimmt. Und dann bin ich wieder irre froh, dass ich eine Frau bin.
Old Spice Aftershave. Nur für Männer.